Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus, das vollkommene Opfer. Wir wissen, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde, damit wir aus dem Selbstbetrug der Sünde herauskommen und das Ziel nicht verfehlen, einzugehen in das himmlische Jerusalem. Wir sind die, denen sich dieser Brief adressiert. Wir, die wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte, und wir haben eine Mission, eine Aufgabe, nämlich das Salz und das Licht der Erde zu sein und die letzte Einladung und Warnung zu bringen an die Menschheit. Der Inhalt unserer Botschaft ist die Anstrengungen, der riesige Aufwand Gottes, damit er den Menschen erlöst. Dafür hat er Propheten und Engel gesandt und zuletzt seinen Sohn zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter. Und hat einen Weg bereitet, dass jeder durch den Glauben in dieses Gut der Erlösung kommen kann. Mit anderen Worten, der Inhalt ist das Wort Gottes. Da dieser Brief geschrieben wurde an Hebräer, an die, die den alten Bund kannten und die ganzen Opferdienste dort, ist es wichtig für uns, dass wir das auch kennen, sonst verstehen wir nicht, was der Hebräerbrief uns in dieser letzten Generation sagen wird. Deshalb müssen wir Begriffe wie das Erbe oder der Erbe, die Stiftshütte oder das Heiligtum, das Testament oder den Bund, das Opfer, der Tod oder das Blut, Priester oder Hohepriester, die Verheißung, Vollkommenheit, das Gesetz. Das muss alles ein passendes Gesamtbild ergeben, in welchem jeder Begriff seinen Platz hat. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, das Erbe. So, Christus ist der Erbe als Hohepriester und König. Er hat ein Testament, das ist gleich wie der neue Bund und ist gleich wie die Verheißung. Und die richtet sich natürlich an mich und an dich, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben wird, dass wir vollkommen sind, damit wir eingehen können in das Erbe, nämlich das ewige Leben, die ewige Heimat, die Gott für die Seinen bereitet hat. Aber jetzt, um das zu erreichen, muss Jesus ein Opfer haben, womit er einzieht in das Heiligtum und womit er uns heiligen kann, womit wir alle dieses Ziel, dieses Testament, die Verheißung zu erlangen, eingehen. So, bevor wir einsteigen in dieses Thema, wollen wir die zwei grundsätzlichen unterschiedlichen Opfer sehen. Es gibt nur zwei Arten, ich sage es mal, oder grundsätzliche unterschiedliche Opfer. Das eine, das ist Gott geopfert und das andere ist an das Heer des Himmels oder an die Götzen und an die falschen Götter gerichtet. Das eine Opfer bringt Gott selbst dar. Das andere Opfer, das Götzenopfer, das bringen die Menschen dar. Das richtige Opfer Gottes opfert das Böse auf dem Altar. Auf dem Altar wird das Böse vernichtet. Auf dem Götzenaltar wird das Gute geopfert. Das wird dort vernichtet. Im Einzelnen, das Ego wird auf dem Altar Gottes geopfert, die Krankheit, das Unrecht, der Tod und alles, was das Böse beinhaltet. Und auf dem Götzenaltar wird die Liebe geopfert, die Gesundheit, das Recht und das Leben. Und das können wir heute in dieser Krise ganz besonders sehen. Für diesen Götzen wird all das geopfert, was nicht geopfert werden kann. Aber es gibt auch viele Missverständnisse über das wahre Opfer, was Gott darbringt. Und dieses Opfer, da wird auch gedacht, dass man etwas Gutes opfert. Nun, man kann das Böse nur mit Gutem überwinden. Deshalb, ja, musste Jesus, als er Mensch wurde, auf etwas verzichten. Aber der Verzicht bei dem Opfer, der von Gott kommt, das göttliche Opfer, ist immer ein Verzicht des Niedrigeren für das Höhere. Das heißt, es war für Gott ein höheres Ziel, als seine Gottheit zu behalten in Christus. Der Paulus sagt, die Bibel sagt, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Aber er nahm diese Knechtgestalt an, um ein höheres Ziel zu erreichen, nämlich allen Menschen die Erlösung zu bringen. Und das war im Recht. So, das wahre Opfer opfert, ja, aber es opfert das Niedrigere, um das Höhere zu erlangen. Bei dem falschen Opfer, bei dem Götzenopfer, ist es genau umgekehrt. Das Höhere, die höheren Grundsätze werden für das Niedrige geopfert. Das heißt, dass die geistigen Elemente der Liebe, der Gerechtigkeit, des Lebens, der Menschlichkeit wird jetzt für die angebliche Gesundheit geopfert. Immer ist das falsche Opfer, das gebracht wird, so wird etwas Höheres für das Niedrigere aufgegeben. So, das sind zwei grundsätzliche Anschauungen der zwei Opfer. Und die müssen wir im Sinn behalten, wenn wir jetzt weitergehen, um die unterschiedlichen Opfer anzuschauen. Aber das lasst uns wissen. Das Opfer, was Gott von dem Volk Israel oder gar nicht am Anfang für Adam und Eva machte und dann gab als eine Fortsetzung, war ein Opfer, das auf ihn wies, was er tut. Der Mensch ging nur da hinein, um der Nutznießer dieses Opfers zu sein. Aber er brachte es nicht. Wir Menschen können Gott kein Opfer bringen. Auch wenn das so wörtlich manchmal drinsteht. Was wollen wir Gott denn schon bringen? Deshalb ist es Gott, der uns ein Angebot macht, der sich selbst hingibt in seinem Sohn. Und wir sind ja nur die, die das durch den Glauben aufnehmen und dadurch errettet werden. So schauen wir uns ein bisschen Hebräer 8, 1 bis 3 an. Das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden. Wir haben einen solch hohen Priester, der da sitzt zu der Rechten auf dem Stuhl der Majestät im Himmel und ist ein Pfleger des Heiligen und der wahrhaften Hütte, welche Gott aufgebaut hat und kein Mensch. Denn ein jeglicher hohe Priester wird eingesetzt zu Opfern Gaben und Opfer, darum muss auch dieser etwas haben, das er opfere. Das heißt, der Paulus macht klar, ein Priester ohne Opfer kann kein Priester sein. Er braucht ein Opfer, um einen Dienst als hohe Priester ausführen zu können. Er braucht ein Opfer. Und wenn wir weiterlesen, wenn er nur auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, dieweil da Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern, welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden, schaue zu, sprach er, dass du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Er braucht nicht nur ein Opfer, er braucht auch ein Heiligtum, einen Ort, wo er den Dienst als Hohepriester ausführen kann. Und das ist natürlich das himmlische Heiligtum. Und es wird deutlich, dass das Irdische gemacht wurde nach dem Vorbild des Himmlischen. Dass du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. So, hier ist das irdische Heiligtum wurde gleich dem Himmlischen gemacht. Hier steht ab Hebräer 9, 1 bis 5, es hatte zwar auch das erste seine Rechte des Gottesdienstes und das äußerliche Heiligtum. Denn es war da aufgerichtet, der Vorderteil der Hütte, darin der Leuchter war und der Tisch und die Schaubrote, und dies hieß das Heilige. Hinter dem anderen Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste. Die hatte den goldenen Räucherfass und die Lade des Testaments allenthalben mit Gold überzogen, in welcher war der goldene Krug mit dem Himmelsbrot und die Rute Aarons, die gegrünt hatte, und die Tafeln des Testaments. Oben drüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenstuhl, von welchen Dingen jetzt nicht zu sagen ist in Sonderheit. So, er fasst das kurz zusammen, er geht da nicht auf die Einzelheiten ein, sondern fährt fort und sagt, da nun solches also zugerichtet war, gingen die Priester allezeit in die vordere Hütte und richteten aus den Gottesdienst. Allezeit heißt die täglichen Opfer, die dargebracht wurden in diesem Dienst. In die andere aber ging er nur einmal im Jahr, allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er opferte für seine und des Volkes versehen. Das sind die jährlichen Opfer. die nur einmal im Jahr gemacht wurden, und das durch den Hohepriester, der einging in das Allerheiligste hinter den Vorhang. Und da wir uns ja in der letzten Phase dieser Weltgeschichte befinden, gehen wir nicht in die täglichen Opfer, sondern wir befinden uns in dem Opfer, das am Ende gemacht wurde, nämlich einmal im Jahr, der sogenannte Versöhnungstag. So, schauen wir uns ganz kurz die täglichen Opfer an. Sündopfer, Brandopfer, Dankopfer, Speisopfer und so weiter. Die Opfer wurden mit verschiedenen Mitteln dargebracht und es waren verschiedene Vorgehensweisen, je nach Vergehen und nach der Herkunft des Sünders. So, je nachdem, wie viel Licht jemand hatte, wurde unterschiedlich geopfert. Schauen wir uns ein paar davon an, die auch für das jährliche Opfer wichtig sind. So schauen wir uns das Sündopfer an des allgemeinen Menschen. So ein normaler Mensch, wie du und ich, haben gesündigt. So kommen wir mit einem Tier, das Christus darstellt, und legen die Hände auf den Kopf des Tieres. Das bedeutet, das Leben des Tieres, das reine Leben, das Tier musste ohne Fehl sein, kommt und wird zu meinem Leben. Und das Leben von mir, mein Leben des Sünders, geht auf das Leben des Tieres. So, hier findet ein Austausch des Lebens statt. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das ist ja die symbolhafte Handauflegung auf den Kopf des Tieres. Es findet ein Austausch des Lebens statt. Dann musste der Sünder das Tier schlachten. Der Priester fing das Blut in ein Gefäß auf. Der Sünder musste das ganze Fett aus dem Tier entfernen, überall wo Fett war. Der Priester schmierte das Blut an die vier Hörner des Brandopferaltars, den wir hier im Hintergrund sehen, der in dem Vorhof der Stiftshütte war. Das restliche Blut schüttete er auf den Boden vor den Brandopferaltar. Der Priester verbrannte dann das Fett, das der Sünder aus dem Tier herausgeholt hatte, und der Priester aß das Fleisch von dem Tier und nahm somit des Sünders Leben auf sich und brachte es dann ins Heiligtum und so weiter. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, nur damit wir einen Überblick bekommen über das, wie Gott es gemacht hat für die Erlösung des Menschen. Jetzt sündigte ja auch der Priester und er musste auch ein Sündopfer bringen. Aber das sah ein bisschen anders aus. Er musste auch sein Leben austauschen, wie in dem anderen Fall auch. Er musste auch das Tier schlachten. Der Sünder musste das Fett aus dem Tier entfernen. Der diensthabende Priester fing das Blut im Gefäß auf. Jetzt tat der diensthabende Priester das Blut in ein Gefäß und brachte es in den Tempel und sprengte es 7-mal vor den Vorhang zum Allerheiligsten. Und dann tat er von dem Blut auf die Hörner des Räucheraltars. Das restliche Blut wurde auf dem Boden vor dem Brandopferaltar im Vorhof geschüttet. Und das gesamte Tier wurde außerhalb des Lagers verbrannt. So ihr seht, wenn also das Blut ins Heiligtum ging, wurde das Tier nicht auf dem Brandopferaltar verbrannt, sondern es wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Komplett. So, das sind zwei Details. Einmal das Sündopfer des normalen Menschen, da ging das Leben, das sündige Leben durch den Priester ins Heiligtum, nicht übers Blut. Und wenn der Priester gesündigt hatte, dann war ein Priesterkollege, der das Blut ins Heiligtum brachte, aber dort dann wurde das Tier im Gesamten außerhalb des Lagers verbrannt. Es wurde nichts von ihm übrig gelassen im Vorhof des Altars oder kam nicht auf den Brandopferaltar. Dann gibt es noch das Brandopfer, das hier gemacht wird auf dem Brandopferaltar. Es geht genauso vor, der Sünder legt die Hand auf den Kopf des Tieres, es findet der Austausch des Lebens statt. Das Tier wird geschlachtet, der Priester fängt das Blut in ein Gefäß, das ganze Fett aus dem Tier entfernt der Sünder, Der Priester schmiert das Blut an die vier Hörner des Brandopferaltars, den wir im Hintergrund sehen, und das restliche Blut wurde auf den Boden vor den Altar, den Brandopferaltar, geschüttet. Dann verbrannte der Priester das Fett auf dem Altar separat. Dann wurde das Tier enthäutet und in Stücke geteilt und auf dem Altar verbrannt. Und die Innereien und die Füße wurden gewaschen und anschließend auch auf dem Altar verbrannt. Das war das Brandopfer. So, jetzt wollen wir einfach sehen und kommen zu den Opfern, die am Ende des Jahres am Versöhnungstag gemacht wurden, die jährlichen Opfer. Und da waren diese zwei, das Sündopfer und das Brandopfer. Deshalb habe ich sie erwähnt davor. Diese wurden am Versöhnungstag vom Hohepriester durchgeführt. Er musste zunächst für sich und sein Haus ein Sündopfer bringen und dann das Sündopfer für das ganze Volk. Und am Ende brachte er zwei Brandopfer dar, eins für sich und eins für das Volk. So, wie lief das ab? Das Sündopfer des hohen Priesters für sich und sein Haus war ein Stier oder ein Kalb. Er schlachtet es, er fängt das Blut in ein Gefäß, entfernt das gesamte Fett aus dem Tier, geht dann ins Heiligtum, um dort ein Räucherfass zu nehmen und Räucherwerk, damit er, wenn er in das Allerheiligste hineingeht, dort der Gnadenstuhl mit Rauch bedeckt ist, damit die Gegenwart Gottes sie nicht tötet. Und zusammen mit diesem Räuchergefäß und dem Räucherwerk und das Blut des Stieres geht er in das Allerheiligste. Und dort im Allerheiligsten sprengt er das Blut mit dem Finger auf den Gnadenstuhl. Es war angegeben ostwärts. Und dann siebenmal vor den Gnadenstuhl, das heißt vor die Bundeslade, weil der Gnadenstuhl war der Deckel der Bundeslade. Das war das Sündopfer des Hohepriesters für sich und sein Haus. Dann wurden zwei Ziegenböcke dargestellt, einen für den Herrn und einen für Azazel. Das Los entschied, welcher Bock wofür geopfert wurde. Der für den Herrn und der für Azazel. So, zunächst kam der für den Herrn. Er schlachtete den Bock, fing das Blut in ein Gefäß auf, entfernte das ganze Fett aus dem Tier, ging ins Heiligtum mit dem Blut des Bockes. Dort sprengte er das Blut auf den Gnadenstuhl, so wie er das gemacht hatte mit seinem Opfer für seine Sünden und siebenmal vor die Bundeslade. Das war dieselbe Vorgehensweise. Als er jetzt zurückkam aus dem Allerheiligsten, er verließ das Allerheiligste, befand sich jetzt in dem Heiligen und dort sprengte er das Blut vor den Vorhang und reinigte das Heilige von den Sünden des Volkes. Und im Detail muss er es auf jedes Gerät dort gesprengt haben, weil die Geräte mussten gereinigt werden durch dieses Blut, was er zunächst auf den Gnadenstuhl gesprengt hat. Und dann verlässt er das Heiligtum und kommt in den Vorhof des Heiligtums, schmiert dann einen Teil des Blutes des Stieres und des Bockes, weil er hat es ja noch da von beiden, an die vier Hörner des Brandopferaltares. Er sprengt dann das Blut des Tieres und des Bockes siebenmal auf den Altar und somit wurde das gesamte Heiligtum, die Priester und das Volk und alle Sünden gereinigt. So, all das war die Reinigung und stand dort fest. Dann wurde der Bock für Azazel genommen. Der Hohepriester legte die Hände auf den Kopf des Bockes für Azazel, bekannte alle Sünden des Volks auf seinen Kopf. Dann wurde der Bock von einem Mann, welcher dafür ausgesucht war, in die Wüste gebracht und dort losgelassen. Dieser Bock für Azazel steht für Satan und ihm auf ihn wird am Ende die Sünden des Volkes gelegt und er wird dann in der tatsächlichen Erfüllung in der Wüste alleine 1000 Jahre hier auf Erden niemanden haben zu versuchen, bis das seine Stunde kommt zum Endgericht. Aber es ist sehr schön dargestellt, er wird nicht getötet, dieser Bock für Azazel. Er wird nur in die Wüste geschickt mit allen Sünden, die jetzt vom Heiligtum entfernt wurden und auf diesen Bock gelegt. Wie ging es weiter? Aaron ging, als er das gemacht hatte, in das Heilige, das heißt hier, und zog die leinenen Kleider, die speziell für diesen Versöhnungstag gemacht waren, aus. Er wusch sich dort im Heiligtum mit reinem Wasser. Er zog seine normalen Priesterkleider an, trat aus dem Heiligtum heraus und dort opferte er die zwei Widder, einen für ihn und den anderen für das Volk als Brandopfer. Und wie das vor sich ging, wissen wir. Und gleichzeitig verbrannte er jetzt auch das Fett, das er aus den zwei Tieren, aus dem Stier und aus dem Bock entfernt hatte, auf dem Altar dort im Vorhof. Das war das Fett der zwei Sündopfer. Danach ging es weiter so, den Farren des Sündopfers und den Bock des Sündopfers, deren Blut in das Heiligtum zur Versöhnung gebracht war, soll man hinausschaffen vor das Lager und mit Feuer verbrennen, Haut, Fleisch und Mist. Das heißt, die Tiere lagen da und die wurden dann genommen und außerhalb des Lagers verbrannt komplett. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch mit Wasser baden und danach ins Lager kommen. Dasselbe galt auch für den Mann, welcher den Bock in die Wüste brachte. Damit haben wir den Versöhnungstag als großes überblickt. Und jetzt wollen wir sehen, wie das angewandt wird auf Christus, besonders aber hier auf das Opfer. Weil es geht ja darum, dass wir das Opfer jetzt erstmal verstehen und in den nächsten Stunden kommen wir dann auch auf die anderen Details zu sprechen. Hebräer 9, 11 und 12. Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommene Hütte, die nicht mit der Hand gemacht, das ist nicht von dieser Schöpfung ist, da ist er eingegangen in das Heiligte im Himmel. Auch nicht der Böcke oder Kälberblut, sondern sein Eigenblut, einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung gefunden. Also Christus hat jetzt auch etwas, was er opfern muss dort im Heiligtum und im Allerheiligten, und das ist sein Eigenblut, nicht mit Blut der Böcke oder der Kälber. Und sein Eigenblut ist sein Leben, das er auf Erden gelebt hat, weil das Bild für Blut ist Leben. So hoffe ich, dass wir das verstehen. Denn so der Ochsen- und Böckeblut und die Asche von der Kuh gesprengt, heiligt die Unreinen zu der leiblichen Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Ihr seht also, der Zweck des Opfers ist, dass wir ein reines Gewissen haben. Dass dann nichts mehr da ist, was uns eine Not macht in unserem Herzen, in unserem Geist. Und uns befreit von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Weil wir können Gott nicht dienen in diesem alten Leben. Wir können Gott nicht dienen im und mit diesem Irrtum in unserem Herzen. Der muss entfernt werden. Und hier hat Christus dieses Werk getan. Sein Leben, sein gerechtes Leben ist es, sein Blut und sein Leben, das er gelebt hat auf Erden. Denn es ist unmöglich, durch Ochsen- und Bocksblut Sünden wegzunehmen. Es geht halt darum, dass die Sünde weggenommen wird von uns und dass sie letztendlich vernichtet wird. Auf dem Altar wurde nicht das vernichtet, was gut ist, sondern die Sünden sollten weggenommen werden. Aber Ochsen- und Bocksblut können das nicht machen. Das ist unmöglich, dass wir durch so ein Opfer von der Sünde befreit werden können. Darum, da er in die Welt kommt, spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Gott hat das nicht gewollt und dennoch, sagt Paulus, hat er es doch angeordnet. Den Leib aber hast du mir bereitet. Und jetzt ist das die Frage, was ist dieser Leib, den er bereitet hat? Und wir wissen, dass Tier musste einen vollkommenen Leib haben. Das heißt, man kann ja die Sünde nicht sehen. Sie findet und ist im Geist des Menschen. Und jetzt muss aber etwas Sichtbares sein, dass man sündlos ist. Und so hat Christus einen perfekten Leib gehabt. Wieso kam dieser Leib zustande? Dadurch, dass er nie gesündigt hat. Und der perfekte Leib, der Leib, der du mir bereitet hast, ist der von dem Irrtum befreite Geist. Das heißt, der Leib ist ja nur ein Bild oder nur ein Spiegel des Geistes. Und wenn der Geist frei ist von dem Irrtum, frei ist zu sündigen, dann sieht man das am Leib, dass man sündlos ist. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. So, die Bibel ist ganz klar. Gott hat keinen Gefallen an den vielen Opfern, die Dinge, die die Leute gebracht haben, weil sie können ja nicht erlösen. Das, was der Mensch bringt, kann nichts, ihm nichts bringen. Es war das Opfer, das Gott dargebracht hat, durch seinen Sohn, das etwas bringt und uns befreien kann und uns ein reines Gewissen geben kann. Das kann kein irdisches Opfer, das kann auch nicht sein, was wir tun, was uns vom Gewissen befreien kann. Es ist das Werk Gottes in seinem Sohn. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, das ist im Gesetzbuch, dass ich tue Gott deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hat, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz geopfert werden, sie wurden ja nach dem Gesetz gegeben, da sprach er, siehe, ich komme, zu tun Gott deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, dass er das andere einsetzte. Das heißt, das Erste ist das irdische Heiligtum und jetzt setzt er das himmlische ein. In diesem Willen, das heißt in der Erfüllung des Willens Gottes, sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. So, es ist ganz klar, das Opfer, das Gott wohlgefällig ist, oder das, wo Gott seinen Gefallen hat, ist, dass wir mit ihm eins sind. Und das können wir nicht mehr dadurch, dass wir in diese sündige Natur geboren sind. Das ist unmöglich, dass einer von uns mit Gott eins sein kann. Weil wenn ich in mir denke, ich bin Gott, dann ist Gott automatisch mein Feind, automatisch meine Konkurrenz. Da kann keine Einheit in meinem Willen mit dem Gott, mit dem Willen Gottes sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches ist dieser Wille Gottes, von dem hier die Rede ist? Er sprach, siehe, ich komme zu tun, Gott deinen Willen. Was ist denn dieser Wille Gottes? Jesus Christus kommt in diese Welt, weil wir eine sündige Natur haben. Er muss sie auf sich nehmen. Und es ist der Wille Gottes, dass er diese sündige Natur bekämpft und nie benutzt. Ein sündesfreies Leben, das heißt eine ununterbrochene Abhängigkeit vom Vater, die Erfüllung des Gesetzes, das ist das, was Gott will. Das ist Gottes Willen. Weil nur dadurch kann es Leben geben, dass wir aus Gott leben. Und Christus kam und hat dieses Leben auf Erden gelebt. Aber auch wenn er perfekt gelebt hätte auf Erden, in dieser ununterbrochenen Abhängigkeit vom Vater, wäre es noch nicht der ganze Wille Gottes gewesen. Weil der Wille Gottes war es, die Entfernung der sündigen Natur, des Irrtums, ich bin Gott, aus dem Geist des Menschen. Das musste geschehen. Würde er das nicht entfernen, dann wäre das Opfer nicht ein Opfer, was das Böse kreuzigt. So, er kommt und er entfernt am Kreuz. Als er ruft, es ist vollbracht, ist dieser Irrtum nicht mehr im Geist des Menschen, im Geiste Christi vorhanden. Das ist der Leib, den Gott bereitet hat. Der bereitete Leib ist ein Spiegel des Geistes. Der von dem Irrtum befreite Geist, das ist das, was Christus erreichen musste während seines Lebens. Er musste in völliger Verbindung zu Gott leben. Er musste in sich selbst nie der sündigen Natur irgendeinen Raum geben und musste in dem Kampf am Kreuz die sündige Natur entfernen. Als er rief, es ist vollbracht, war er noch am Leben. War das geschehen? Manchmal denken wir Christen, dass es allein sein gerechtes Leben war, das das vollkommene Opfer ausmacht. Nein, er war immer gerecht. Warum betete er in Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe? Warum war es nicht genug, dass er ein gerechtes Leben führt? Warum musste er den Kelch trinken? Den bitteren Kelch der Entfernung. Und nur Gott weiß es und wir werden es vielleicht eines Tages auch begreifen. Oder zumindest mehr begreifen als jetzt, was es Gott gekostet hat, zusammen mit seinem Sohn, dieses Unmögliche, diesen Irrtum aus dem Herzen, aus dem Geist des Menschen zu entfernen. Das war der Kelch. In Gethsemane schwitzt Christus Blut, weil er schreckt zurück von dem Trinken des Kelches. War es ein guter Kelch? Ja. Aber es war der Kelch der Sünde. Er musste das Ding, was so unmöglich unser Leben macht, was unser Leben quält Tag und Nacht, musste entfernt werden. Und in aller Ewigkeit werden wir ihm danken für diesen Kampf, weil sein Opfer wäre kein Opfer gewesen, hätte er noch die sündige Natur in sich getragen, als er starb. Jetzt, wo der Leib bereitet war, jetzt, wo nicht nur ein heiliges Leben geführt wurde, sondern auch das entfernt wurde, was das Leben schwer macht, die sündige Natur. Jetzt konnte das Opfer gebracht werden. Jetzt konnte Christus sein Leben geben für die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden. Jetzt konnte es tun. Deshalb sagte er, nachdem er rief, es ist vollbracht, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Es konnte Jesus niemand töten. Er gab es freiwillig, weil es musste, jetzt wo es gereinigt war, jetzt wo der Leib bereitet war, musste er sterben, damit er danach aufersteht in einem neuen Leben als Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. So worin besteht das vollkommene Opfer Christi? Es besteht in der vollkommenen Zerstörung der Ursache der Sünde und der Sünde selbst. Das ist das vollkommene Opfer. Er ist heilig und gerecht und man kann nur mit dem Guten das Böse überwinden. Und er hat überwunden das Böse, indem er es entfernt hat aus sich. Christus ist das vollkommene Opfer. Weil als er lebte, zerbrach er das Übel der falschen Natur, des Irrtums, ich bin Gott. Und er entfernte es am Kreuz mit seinem Vater endgültig und gab dann sein Leben mit einem perfekten Leib, mit einer perfekten Vollendung des Opfers. Und damit kann er uns vollenden und befreien von unserer sündigen Natur und der Folge davon, der Sünde. So fassen wir zusammen, als Adam sich trennte von Gott, weil er auf die Schlange hörte, kam er in einen Tod hinein und alle Nachkommen Adams sind geboren ohne Wahl. Sie müssen den Teufel und die Menschen anbeten. Christus kam, um dem Abhilfe zu schaffen. Er kam in den Menschen hinein, in das Leben des Adams und vollbrachte dieses vollkommene Werk, dass er die sündige Natur aus sich selbst entfernte. Somit sündigte er auch nie und starb am Kreuz in völliger Reinheit, um aus dem gereinigten Leben ein völlig neues zu schaffen, den zweiten Adam, die neue Identität, unser Erbe, wie wir gesehen haben. Und jetzt bietet er uns das an, als sein Leib und als sein Blut. Wir kennen das Abendmahl. Und da wäre viel darüber zu sprechen. Aber was bedeutet es, den Leib Christi aufzunehmen? Was bedeutet es, sein Blut zu trinken? Auch darauf möchte ich eingehen in der nächsten Stunde, weil die Zeit ist schon abgelaufen. Aber für jetzt nur so viel. Wir brauchen ein reines Leben. Wir müssen es einnehmen. Wir müssen es essen. Es muss zu unserem Leben werden. Und wir brauchen ein Leben, das nie gesündigt hat. Und das trinken wir, indem wir das Blut Christi, das heißt, den dazu gegebenen Traubensaft trinken, der das Blut Christi, der das reine Leben Christi versinnbildet. Und das tun wir, weil wir einen hohen Priester haben im himmlischen Heiligtum, welcher uns diese Mittel zur Verfügung stellt und auch sich selbst, damit wir eines Tages rein und heilig sind, besonders die 144.000, das Werk zu beenden, um dann das Erbe, die neue ewige Heimat, das ewige Leben zu haben und in Freiheit von jeglicher Sünde oder folgender Sünde zu leben. Aber noch sind wir in einem Kampf mit dem Drachen. Er kommt durch die Regierungen dieser Welt und durch die falschen Lehren und möchte die Menschen dazu bringen, dass sie ihm dienen. Und er muss natürlich einen Götzen darstellen, wie wir gesehen haben, das Bild des Tieres. Und ja, er fordert auch ein Opfer. Er gibt auch einen Kelch. Die Frau hat einen Kelch in der Hand. Was ist dieser Kelch? Oh, er ist ein Opfer. Ein Opfer, das der Mensch bringen muss, um den Götzen zu besänftigen. Er muss sich gewissen Riten unterstellen, die ihm seinen Sauerstoff nehmen, die ihn als Bösewichten darstellen. Und er muss sich Riten unterziehen, in denen er seinem eigenen Leib wehtut. Das ist der Kelch Satans. Das ist der Kelch, den er jetzt anbietet. Und wir müssen wählen, welchen Kelch wir schenken. Das Angebot Christi ist ein Angebot des Glaubens. Das Angebot des Satans und der Welt ist ein Angebot des Tuns. Des Leibes, nicht nur Kasteien in dem Sinne, dass man sich von den Dingen enthält, die negativ sind, sondern hier muss man etwas reinbringen in den Körper, damit man dem Götzen nicht hinfällt, dass er einen vernichtet. Da sind die zwei Kelche, die wir zur Verfügung haben. Sie stellen die zwei Opfer dar. Der eine Kelch stellt das Opfer Christi dar, Und der andere stellt das Opfer des Menschen dar. Der eine, das Opfer Christi, bietet uns was an, das wir durch den Glauben annehmen können. Das andere tut uns etwas tun, damit wir ja geschützt sind vor irgendeinem äußeren Feind. Es erkennt nicht, dass der Feind in unserem Innern ist. Deshalb wird jeder Mensch sich anhand dieser zwei Wege heute in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte entscheiden müssen. Und der Satan zusammen mit seinen Dienern, die im Vordergrund stehen, bietet natürlich gewisse Vorteile an, wenn man seinen Kelch trinkt. Und er bietet auch eine neue Identität an, eine Zahl, die Zahl des Tieres, die man sich auf Hand oder Stirn setzen soll. Sie ist sozusagen sein Erbe, was nirgendwo anders führt als zum Erbe des Todes. Weil alles, was er anzubieten hat, ist der Tod und das Böse. So ihr seht, wie der Böse einfach nachmacht, das, was Gott in der Realität tut. Aber er kann es ja nicht so machen wie Gott, er muss es umgekehrt wie Gott machen. Aber es scheint sehr ähnlich zu sein. Er nimmt dieselben Symbole, er nimmt dieselben Dinge, damit er ja den Menschen verführt. Aber ich hoffe doch, dass für jeden, der ein wenig noch denken und Verstand haben kann, den Unterschied doch erkennt von dem Angebot des Glaubens und von dem Angebot der Werke. Das neue Leben Jesu und das, was er gelebt hat auf dieser Welt, anzunehmen, ist nicht eine Frage des Tuns, sondern nur eine Frage des Glaubens. Im Reich Satans muss man tun, um etwas zu erreichen. Welchen Weg willst du gehen? Wofür willst du leben? Willst du befreit werden von dem Irrtum deines Herzens oder willst du ihn vertiefen, indem du dich menschlicher Riten und menschlicher Vorgaben nimmst, um gesund zu sein oder gewisse Privilegien zu haben? Was willst du tun? Willst du das Opfer Jesu annehmen und frei werden? Oder willst du dich opfern dem Bösen, indem du freiwillig ihm folgst und am Ende, das heißt in kurzer Zeit, wenn das Mahlzeichen kommt, sein Mahlzeichen annehmen und für immer verloren gehen? So lasst uns das sehr deutlich sehen. Das Opfer Gottes ist das, was uns befreit, das uns das Leben bringt. Das Opfer des Teufels muss uns ja auch vordergründig das Leben und die Gesundheit bringen. Aber an dem, was wir tun müssen, erkennen wir, dass es nicht eine Frage des Glaubens ist. Und dass es nicht in die Freiheit geht, sondern in die Knechtschaft, in die Abhängigkeit. Und keiner will dahin gehen. Ich zumindest nicht. Ich möchte durch den Glauben das Brot, den Leib und den Kelch, das Blut Christi trinken. Weil sie sind mein Alles, meine einzige Hoffnung auf Befreiung. Und ich hoffe, du willst das auch. Amen.